Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Was mich besonders fasziniert hat, Stevie zu sehen, der hat Finger extrem lang, konnte Sachen greifen, auch in einer Breite, die andere Menschen gar nicht hinbekommen. Komplett umgehauen hatte mich das.
Stevie Wonder, das ist das Thema heute bei Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Stevie Wonder ist ohne Beispiel in der Popmusikgeschichte als Künstler erfolgreich, als ein Neuerer der Musik, nicht nur der Black Music. Peter, wie sähe die Popmusik aus ohne Stevie Wonder heute?
Es war kaum jemand bedeutender als er. Auch in dieser Kombination, jemand, der so viel konnte, der eben ein schwarzer Musiker war, der auch ein großartiger Funk-Soul-Musiker war, aber der auch gleichzeitig Pop-Melodien geschrieben, gesungen hat, wie kein anderer. Das kann man nur vergleichen mit McCartney oder Brian Wilson oder solchen Leuten, der das alles zusammen geschaffen hat und dann noch mit einer inhaltlichen Variante, also einer Philosophie, die er dann in seinen Liedern und seinen großen Werken transportiert hat. Also einzigartig.
Ja, man kann diese ganze Geschichte gar nicht kurz erzählen, deswegen machen wir das auch gleich in zwei Teilen in diesem Podcast, Peter. Einmal den ersten Teil, habe ich mal gesagt, also vom Motown-Wunderkind, Little Stevie Wonder, ja, zu einem der großen Erneuerer bis in die Mitte der 70er Jahre, wo er ja eine ganze Reihe von bahnbrechenden Alben mal so hintereinander weg in ein paar Jahren gemacht hat. Bevor wir dazu kommen, wie wir das weiter aufteilen, wie ist dir das damals vorgekommen? Das muss doch das Maß aller Dinge gewesen sein damals,
in oder? Den 70ern, ja. Also für mich war das der allergrößte Künstler und das eine Album, dann Songs in the Key of Life, das allerbeste, das es überhaupt in der Zeit gegeben hat. Und auch heute gilt das noch fast so. Jeder sagt das, also ganz viele Leute sagen, das ist das Schlüsselalbum wirklich gewesen. Und man muss immer mal bedenken, der Mann war, ja, wie alt war der damals? Der ist 1950 geboren. Der hat diese ganzen Sachen gemacht, da war der 21, 22 bis 25, 26 Jahre. Da sind andere noch nicht mal beim Studium irgendwo in die Zwischenprüfung gekommen. Das ist wirklich nicht zu fassen, hat natürlich auch seine Gründe und seine Geschichte und darüber reden wir ja noch gleich.
Genau, das machen wir und zwar, wie gesagt, in zwei Teilen, weil Stevie Wonder eine so prächtige und reiche Geschichte ist, machen wir das in zwei Teilen in diesem Podcast vom Norddeutschen Rundfunk, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandixen. Ja, Stevie Wonder, der kommt, ich glaube nicht, dass er in Detroit geboren ist, aber er ist in Detroit aufgewachsen, glaube ich.
Ja, Saginaw in Michigan heißt die Geburtsstadt. Da lebte seine Mutter Lula May Hardaway, heißt sie. Und sie war verheiratet damals mit einem Herrn Judkins, das ist der Vater, der aber nur, sagen wir mal, kurz dabei war. Also wie das ja nun häufig vorkam, hat er entweder die Familie verlassen oder sie hat ihn rausgeworfen. Jedenfalls ein unzuverlässiger Mann, der leibliche Vater war. Und dann ist die Mutter mit der Familie nach Detroit gezogen, hat wieder geheiratet. Einen Bäcker, der zufällig genauso hieß wie sie, Hardaway. Also der hat Frau Hardaway, Herrn Hardaway geheiratet. Und Stevie wurde dann aber unter einem Namen registriert, Morris. Das ist sein Name. Wie das zustande kommt, ist nicht so ganz klar. Vielleicht war dann ein weiterer Partner oder Ehemann, war dann auch, den von Frau Hardaway war, mit dem Namen Morris dabei. Und dann wurde der Junge praktisch auch genauso genannt. Egal, er steht jedenfalls eingetragen als Steveland Morris.
Genau, Steveland, das ist wichtig. Das andere ist in der Tat ein Jahr abgewandelter und dann Künstlername. Es heißt, also er hat mehrere Geschwister und es heißt, dass er wie ein ganz normaler Junge trotz seiner Behinderung groß geworden ist. Er ist ja durch eine Sauerstoffkomplikation bei der Geburt erblindet.
Ja, er ist 3 Wochen zu früh auf die Welt gekommen und im Brutkasten ist das passiert. Das passiert wohl häufiger, eine Sauerstoffschwäche und eine Nervenschwäche. Dadurch hat er nie sehen können. Er wurde also praktisch von Geburt an blind. Und wuchs dann mit den anderen Kindern auf. 6 waren es in der Familie, aber total normal. Also es gibt auch Geschichten, wo er da rumtobte, ob er blind war oder nicht, das war wurscht. Und er wurde auch genauso behandelt wie die anderen. Also das war schon keine Ausnahmesituation. Dann natürlich erst auf der Schule. Da hat er dann gemerkt, dass er 2 Handicaps hat. Einmal blind und dann eben auch schwarz. Und zum Beispiel hat eine Lehrerin zu ihm gesagt, ja, du musst dich aber auch wirklich anstrengen. So, du bist blind und du bist schwarz. Du kannst ja nicht so viel werden, vielleicht nur Klavierstimmer oder solche ähnlichen Tätigkeiten, die nicht so viel verlangen. Und das hat ihn dann schon schwer geschockt, weil als Kind merkst du das ja nicht. Er hat ja selbst gesagt, ihm hat das Augenlicht nie gefehlt. Wenn du es nicht hast, weißt du es nicht. Er konnte sich ja alles erahnen und erfühlen und erhören. Er hört extrem gut. Das ist ja bei blinden Menschen oft so. Und insofern war das für ihn persönlich kein Nachteil. Er ist gut ausgebildet. Er hat also die Schule dann weitergemacht und selbst als er schon Musiker war, ist er dann also ganz ernsthaft auf die Schule gegangen und hat auch einen Highschool-Abschluss gemacht. Also ist also da sehr gut erzogen, das muss man schon sagen. Aber davor kam natürlich seine Entdeckung als Musiker.
Genau, bevor wir das machen, wollte ich einmal mich bedanken für die Mails, die uns erreicht haben über den Sommer. Das ist ja die Folge hier, die veröffentlicht wird nach der Sommerpause von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Vielen Dank für die ganzen Anregungen und die Listen und die Ermutigungen. Da waren viele schöne Sachen dabei. Leute, die alte Folgen nochmal entdeckt haben. Das freut uns natürlich. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken in der ARD Audiothek. Bei Stevie Wonder ist es in der Tat so, also wie man das eben so denkt bei Wunderkindern, er wurde wirklich entdeckt. Aber erstmal, seine Mutter muss ja irgendwie auf die Idee gekommen sein, ihm irgendein Instrument in die Hand zu drücken. Wie ist das gewesen?
Ja, hat Klavier gelernt, ganz früh. Offensichtlich gab es da ein Klavier zu Hause oder woanders in der Kirchengemeinde vielleicht. Er hat ja auch dann in der Kirche auch gesungen, Gospels und so, auch schon als Kind. Und hat dann auch Bongos und Trommeln gelernt und hat sehr viel Musik gehört. Er hat selbst gesagt, er hat im Radio ständig diese Shows gehört mit Soul und Blues, also auch sehr viel Blues, B.B. King und alle möglichen anderen, die er in sich aufgesogen hat. Und dann war er ein extrem bewegliches Kind. Also er war, man würde vielleicht sagen, hyperaktiv. Also der dauernd unterwegs war, der dauernd an Dingen rumgespielt hat, rumgefummelt hat, rumexperimentiert hat. Und das fiel natürlich auf. Und dann hat er wahrscheinlich auch ständig gesungen und wurde dann über einen Bekannten, dessen Bruder war Mitglied bei den Miracles, Ron White. Das ist also die sehr bekannte Tamla Motown Band in Detroit gewesen. Und der hat sich das angehört, gesagt, der Mann hat so viel Talent, dieser Junge, da war der 10 oder 11 und hat ihn vorgeschlagen zu einer Session bei Tamla Motown. Eddie Holland, einer der großen Komponisten und Produzenten, hat sich das angehört und hat dem Labelmanager und Inhaber Barry Gordy ihn empfohlen. Und Gordy hat sich das auch angehört, hat natürlich sofort das Talent erkannt. Also das ist schon eine Ausnahme gewesen damals. Wo nicht klar war, wie man das kommerziell verwerten kann. Aber der Junge hatte so viel Talent, dass das wohl auffiel. Und er bekam dann von Motown einen Vertrag und einen Betreuer, Clarence Paul, einen freien Produzenten, der mit ihm so Songs und Projekte plante. Am Anfang waren es alles Coverversionen, also Jazz-Nummern, Ray Charles-Nummern, was eine bisschen seltsame Idee war, weil sie haben eine Platte aufgenommen, die später erst erschien. Stevie Wonder, Little Stevie Wonder nannten sie ihn. Also sie mussten ja einen Namen finden.
Und Steve Led Judkins war es nicht,
genau,
so,
genau, nicht so richtig. Und Steve Led Morris auch nicht. Und dann haben sie Little Stevie Wonder ihn genannt. Also der Wunder Stevie. Und dann haben sie ja so, wie gesagt, Ray Charles Songs, wobei komisch ist, Ray Charles hat immer über Liebe, über Sex gesungen und diese Dinge. Und wenn ein 11-12-Jähriger über sowas singt,
Hallelujah, I love her so, ja,
wirkt ein bisschen eigentümlich.
Stimmt, es gibt eine Platte, die heißt Tribute to Uncle Ray.
Ja, genau.
Das ist natürlich ein direkter Bezug auch. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. She brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll stick with me. Aber ich glaube, das Prinzip bei Motown ist ja auch so gewesen. Es haben die Leute geschrieben und dann haben die Gruppen das jeweils, genau, verschieden aufgenommen, oder? Mhm.
Ja, also am Anfang bei Stevie eben nicht, aber bei Motown war das Prinzip, da gab es Komponistenteams, besonders das berühmteste Holland Dozier Holland, aber auch Barrett Strong oder Norman Whitfield und andere, die komponierten und die Gruppen, die waren praktisch austauschbar. Dann wurden sie prominent, wie die Supremes, die Miracles, die Marvelettes und andere. Und die sangen dann diese Songs und die waren alle in einem typischen Sound, auch immer von derselben Houseband produziert im eigenen Studio. Und das hatte schon eine große, große Klasse, weil da waren Musiker, die einzigartig gut waren. Also der Bassist James Jamerson ist das größte Beispiel für Pop- und Funk-Bassisten, die es heutzutage gibt. Paul McCartney sagt, er hat alles von ihm gelernt. Und Benny Benjamin, der Drummer, war auch ganz, ganz wichtig für dieses Backing, das typisch ist für Motown. Motown war aber eine clevere Firma. Der Gordy fand immer schon, dass er einen Kompromiss eingehen musste. Er wollte nicht nur rein schwarze Musik machen, so wie Stax in Memphis, also Otis Redding oder Wilson Pickett, sondern er wollte auch Musik für Weiße machen, also eine Mischung aus Soul und Pop, und das ist ihnen dann wirklich sehr erfolgreich gelungen mit den frühen Hits der Supremes, die ja so eine Mischung aus West Coast, Surf Sound und Soul waren, also mit klaren Rhythmen, sehr guten Melodien und perfekt produziert. Die klangen einfach toll. Und in dieses Feld kam Stevie dann rein. Und es gibt so Geschichten, wie erzählt wird, dass dieser kleine Junge dann immer ständig durch die Studios gestromert sei, überall dann mal ein bisschen rumgefummelt hat, ein bisschen mitgemacht hat. Sie wussten aber auch manchmal nicht, was sie mit dem machen sollten. und dachten, wie können wir nun sein Talent auch an die Leute bringen? Und da kamen sie auf die Idee, man ging ja auch auf Tournee. Diese Motown-Acts gingen als Gruppen auf Tournee, als Art Revue. Und Stevie war ein Teil dieser Revue, Little Stevie. Das war manchmal schwierig mit der Schule, war eigentlich nicht zu vereinbaren. Und auf diesen Tourneen wurden also auch Live-Aufnahmen mitgeschnitten. Und im Chicagoer Regal Theater haben sie einen Mitschnitt aufgenommen, der dann erschien, The 12-Year-Old Genius. Das sind dann die Live-Aufnahmen Stevie Wonder. Und das war dann sein Durchbruch. Denn live konnte diese Dynamik, diese wirklich überschäumende Freude dieses Jungen, damals noch mit ganz hoher Stimme, noch keinen Stimmbruch gehabt, die konnte wirklich deutlich werden. Und da gab es einen Song, Fingertips, der 7 oder 8 Minuten lang war. Der wurde dann aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Und Teil 2 wurde der Hit. Und das war auf einmal die Nummer 1 in Amerika, was für Tamla Motown auch eine Sensation war. Das war nicht selbstverständlich, 1963 eine Nummer 1 zu haben. Und mit so einem außergewöhnlichen Jungen und einem außergewöhnlichen Song. Yeah.
Ja, Freude und Begeisterung ist ja fast noch zu wenig gesagt. Der schäumt über und das Publikum auch irgendwie, ne?
Ja, unglaublich. Das kam natürlich blendend an und irgendwie schon toll, dass dann auch auf Platte sich das akustisch so übertragen hat und auch dann so erfolgreich war. Das war 63. So, dann kam aber so eine gewisse Phase. Stimmbruch ist ja natürlich immer die schwierigste Phase in der Zeit. Und der kleine Stevie wurde auch nicht mehr so richtig klein, sondern er war riesig. Also er war schon mit 14 1,80. Ein langer Lulatsch und dann fiel das Little irgendwann weg. Aber sie wussten nicht genau, was sie mit ihm aufnehmen sollten. Und der Durchbruch kam dann erst Ende 65, erinnere ich mich noch. Kurz vor Weihnachten kam dann dieser Song. Ich hörte damals ganz viel so englische Piratensender oder BBC und diese Dinge. Und die spielten dann schon auf einmal so eine Nummer. Da gab es einen Bombenbass, kann man beinahe sagen. Fundamentaler Bass und ein Schlagzeug. Und dann sang einer mit voller Seele. Uptight hieß die Nummer. Also eine unfassbar gute Tanznummer. Welthit und das war nun sein zweiter Durchbruch, eigentlich sein richtiger Durchbruch, dieser Song, den er mitgeschrieben hatte. Er war ja immer auch mit den anderen Songschreibern unterwegs im Studio. Manchmal wurden Songs für ihn geschrieben, auch in den nächsten Jahren, aber viele Songs hat er schon damals mitgeschrieben und Uptight hat er auch mitkomponiert. Paul McCartney hat mal gesagt, wenn der singt, dann bringt er die Sonne in unser Leben. Und das ist auch wirklich so. Er hat wirklich die empfindsamste Stimme, sagte auch Roberta Flack, die es überhaupt in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Und die kann energisch und laut singen, gerade bei diesem Song da gegen Ende. Dann wird er so richtig hysterisch und steigert sich immer mehr. Aber er kann auch unfassbar gute Balladen singen. Und das hat er nun auch schon ziemlich früh getan. Denn auf der Folgeplatte von Uptight, die Alben waren damals immer so, da gab es diesen einen Hit oder zwei, dann gab es eine Reihe Coverversionen von bekannten Titeln, die wurden dann nachgesungen und ein, zwei Songs von Motown-Komponisten. Also die Alben waren schon, sagen wir mal so, dass eigentlich nur zwei, drei Songs interessant waren. Auf dem nächsten Album Down to Earth gab es dann einen Song, der hieß Place in the Sun.
Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream. Keep reaching to be free, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run.
Also, da singt ein blinder Junge über den Platz an der Sonne. Und das war schon ein bewegender Text. Der war nicht von Stevie selbst geschrieben, sondern von einem Songschreiber, ich glaube, heißt Russ Miller. und Ron Miller, der jedenfalls hier beschreibt die Sehnsucht auch nach Freiheit, Gleichberechtigung, das schwingt da alles mit, obwohl es nicht direkt ausgesprochen wird, und auf, sagen wir mal, Glück, was ja für Schwarze und besonders für Blinde einfach ein weiter, weiter entfernter Weg war. Und insofern hatte das schon auch eine übergeordnete Rolle, so nicht nur als schöne Ballade, sondern einfach als schöner Song, der einfach was aussagte.
Aber da war er ja auch immer noch 16 oder so. Man muss ja sich auch mal klar machen, also ganz andere, wie jeder von uns kennt ja sofort 3-4 Beispiele von so Kinderstars oder sagen wir mal früh ins Rampenlicht geschubsten Minderjährigen, sag ich mal, die daran zerbrochen sind. Das ist ja bei ihm offenbar nicht der Fall. Es kommt ja auch dazu, dass er offenbar nicht nur talentiert, überaus talentiert ist und war damals schon, sondern auch sehr neugierig und immer gelernt hat und offenbar trotzdem ja auch dieser Charme und diese übersprühende Lebensfreude ihm dazu gebracht hat, dass ihn alle mochten und dass ihm alle auch viele Leute was gezeigt haben bei Motown. Also wie man Songs schreibt
zum
Beispiel.
Das war schon eine sehr familiäre Atmosphäre da, das muss man schon sagen. Also es wird ja viel auch an Motown herum kritisiert, es werden die Künstler ausgenutzt worden oder sonst was. Aber die Künstler haben auch profitiert von dieser Enge. Das alles fand statt in einem großen Gebäude, also im Gebäude in der Vorstadt von Detroit, wo das Studio auch gleich drin war, und dann war alles gemeinsam da. Und Stevie war Teil der Familie, und das war auch dem zu verdanken, dass er mit seiner Mutter einen sehr guten Vertrag ausgehandelt hatte. Vertrag in Anführungsstrichen, weil die bekam erstmal nur ein Taschengeld. Weil als Kind durftest du ja gar nicht so viel verdienen. Alles Geld kam auf ein Sperrkonto. Und er bekam $2,50 pro Woche als Taschengeld. Die Mutter dann irgendwie ein bisschen mehr. Und das musste dann auch noch mit der Schule koordiniert werden. Das wurde im Moment dann so schwierig, weil die staatliche Schule sagte, er darf nicht immer so viel fehlen. Er darf nicht im Studio sein und auf Tournee, er muss in der Schule sein. Und dann fand man eine spezielle Schule, The Michigan School of the Blind, die dann auch sehr kooperativ war. Die haben dann immer einen Lehrer mitgeschickt, wenn er auf Tournee war. Also er konnte immer koordinieren zwischen Studio, Schule und Tournee. Und hat dann sich auch ernsthaft damit befasst, war also auch, sagen wir mal, nicht immer in der Mühle drin bei Motown, sondern hatte ja auch in der Schule zu tun, hat wie gesagt auch einen Highschool-Abschluss gemacht und hat dann also immer weiter gearbeitet, hat aber auch ganz, ganz tolle Songs in der Zeit schon geschrieben, und Hey Love ist einer zum Beispiel, und dann besonders toll, das fand ich außergewöhnlich, 67, da war er nun gerade 16, 17, I Was Made to Love Her, ein wirklich Welthit, der auch von ihm komponiert war, der eine solche Kraft und Stärke und Energie und Seele in sich hat, das war schon außergewöhnlich. Das gibt so Ausnahmesongs, die er damals schon mit komponiert. Da merkte schon, dass dieses Talent ist einfach überschäumend gut. Und dass das dann weiter gepflegt wurde, ist natürlich wunderbar. Er hätte natürlich auch zerbrechen können, wäre er nicht auch so eine starke Persönlichkeit gewesen. Da kommen wir aber gleich noch dazu, weil er hatte natürlich auch mit diesen Leuten zu tun. Seine Tantiemen waren ja nicht so gut. Er hat später dann, als er 21 war, konnte er dann sein Geld bekommen, und er hat für 30 Millionen verkaufte Platten, hatte $1 Million erhalten. Da sagt man, das ist kein so guter Satz. Und das hat ihm dann auch nicht so gefallen, und dann hat er also die Dinge selbst in die Hand genommen.
Das Talent ist da gewesen als Songschreiber, als Sänger, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Das war natürlich schon in den ersten Songs drin, und die ganze Welt weiß das natürlich, dass er begnadet Mundharmonika spielen kann.
Richtig.
Wie ein Blitz geht da an dieses Instrument heran und man erkennt es auch sofort. Bis heute, wir haben schon mal überlegt, das ist in ganz vielen Songs, ist er ja auch als Gastmusiker aufgetreten und das ist oft als Mundharmonikaspieler und da erkennt man, das ist Stevie Wonder.
Ja, das kann niemand so spielen wie er. Ne? Also er ist also einfach so grandios, also wie er also die Töne auch biegt. Er spielt natürlich auch die chromatische Mundharmonika, wo man also Einzeltöne gehen kann und Halbtöne gehen kann, aber das ist wirklich außer gewöhnlich gewesen, was er da gemacht hat und damals auf seinen Songs, aber dann später auf unzähligen Gastauftritten zu hören, diese außergewöhnlich tolle Harmonika.
Wenn du damals Stevie Wonder gehört hast und wenn du die Reaktionen von Kolleginnen, von Kollegen, von Freundinnen, von Freunden gehört hast, welche Rolle spielte sein Handicap? War das immer sowas wie, guck mal hier, der ist ja übrigens blind, oder spielte das überhaupt keine Rolle, weil es ging ja schließlich um Musik?
Ganz ehrlich, spielte überhaupt keine Rolle mehr. Also am Anfang eventuell, also Uptight, da war mir gar nicht klar, dass das, ach ja, der ist das, von dem hatte ich mal gehört, der hatte mal als Kind Little Stevie Wonder Fingertips gemacht und hat was mit Ray Charles Songs gemacht. Also das war so weit weg, aber die Songs, die dann kamen, das war einfach außergewöhnlich, da spielte es überhaupt keine Rolle, ob der blind war. Also er hatte ja bewiesen, dass er ein großartiger Musiker ist, er toll komponieren kann. Er hat ja, das konnte man hier noch gar nicht so viel hören, auch er war ein sehr, sehr guter Pianist und hat das alles eingebracht und ein außergewöhnlicher Sänger und Songschreiber. Und ich habe immer nur diese Songs gesehen, also die unglaublich gut waren, also auch noch extrem erfolgreich waren. Wenn sie mir dann zu... Na, ich will mal nicht sagen kitschig, aber zu populär wurden, zum Beispiel wie My Cherie Amour. Das mochte ich dann persönlich nicht so. Also ich fand eher toll, wenn er entweder eine reine, schöne Ballade singt oder eine tolle Funknummer. Und da hat er nun genug aufgenommen. I'm Wondering war auch so ein Track for Once in My Life. Mein Gott, was für ein Song.
Das ist ein Song, der im Prinzip, da denkt man eigentlich, vielleicht hören wir den mal eben, dann können wir das vielleicht nochmal ein bisschen besprechen. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. For Once in My Life, Stevie Wonder aus dem Jahr 1968. Natürlich ist das aus der Perspektive von heute, sage ich das jetzt, es ist ein Klassiker, aber es hörte sich auch damals schon wie ein Klassiker an, nehme ich mal an.
Ja,
oder?
Es war wirklich auch dieser typische Stil dieser auf- und absteigenden Harmonien, die man hier hört. Das sind nicht mal so einfache Melodien, sondern es sind einfache Melodien, aber eine wunderbare harmonische Begleitung dazu. Und wenn man genau hingehört hat, hier gerade wieder dieser phänomenale Bass dieses Ausnahmemusikers, der da immer mitgespielt hat, James Jamerson. Und dieser typische Stil, der auch später von ihm kultiviert wurde in den 70ern, diese Harmonien, die so wunderbar ineinander fließen. Und dann hat er damals schon 68 ein Instrument entdeckt, Klavinett von Hohner, eine Schwarzwald-Erfindung. Trossing, Hohner, hat ein Instrument entwickelt, Klavinett, das ein elektronisches Cembalo war. Also da wurden Saiten angerissen, das klang dann wie ein Cembalo, aber elektronisch verstärkt. Und das war revolutionär. Das Instrument wurde auch von Beatles benutzt und Stevie Wonder hat es praktisch zu seinem eigenen gemacht. Denn er hat damals schon angefangen, dieses sehr, sehr gut zu benutzen. Zum Beispiel bei der Nummer Shubi Dubi Duda. So ist der Titel. She's so faithful, she's so großartig, gerade auf dem Album For Once in My Life, großartige Songs. You Met Your Match, auch ein wunderbarer Song, I Don't Know Why, andere, die er mit der Texterin Sylvia Moy geschrieben hat. Er hat damals die Musik geschrieben mit dem Produzenten zusammen und die Texterin musste dann immer Texte, Worte machen. Und die war eben nicht so schnell. Man schreibt Texte nicht so schnell wie Melodien, weil Stevie war extrem. Er sagte, manchmal macht er 5, 6 Dinger hintereinander, Songs. Und hat dann immer sich beschwert, Sylvia, wo bleiben die Texte? Weil ich habe schon 20 neue Songs geschrieben und du hast die anderen noch nicht fertig. Ja, später hat er dann angefangen, selbst die Texte zu schreiben, wahrscheinlich auch relativ schnell. aber Sylvia Moy hatte eine harte Zeit, hat aber auch diese ganzen erfolgreichen Dinge mitgeschrieben und hat später natürlich auch unendlich viele Tantiemen dafür mit erhalten als Urheberin.
Summer day, my chérie, you're more distant as the Milky Way. My chérie, you're more.
Und alles war natürlich unter dem Dach von Motown extrem erfolgreich. Wie gesagt, manchmal etwas, ich würde nicht sagen zu populär wie My Sharia Amour, aber dann kam wieder dann ein Jahr später Platten wie Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, auch so ein Hammer wirklich, der auch auf dem Album Dinge hat, also blieb mir die Sprache weg.
Der Titelsong allein ist ja auch schon großartig, den hören wir uns auch mal ein bisschen an. Unschlagbar,
ja,
oder?
Unglaublich gut, wirklich. Und es hatte auch nicht diesen leichtgewichtigen Touch, den manche andere Tamla Motown-Projekte hatten. Also manche Supremes-Nummern waren dann einfach auch nicht so funky. Und hier war aber eine unglaublich Menge viel Funk und Soul drin immer noch. Und das war das ganz, ganz Tolle. Es gibt ja ganz viele Coverversionen von Stevie, auch aus dieser Zeit. Er hat zum Beispiel eine sehr, sehr beliebte Version von Blowing in the Wind aufgenommen. Die hatte Folgendes, dass der Produzent Clarence Paul den Text praktisch vorsang und Stevie ihn dann nachgesungen hat.
How many years can a mountain exist?
Yeah,
before it's washed to the sea.
Yeah. How many years?
Und das ist ganz spannend, aber ich mochte das irgendwie nicht so gerne, weil ich finde, das war mir zu, ich will nicht sagen kitschig, dieses von Stevie zu hören, aber dadurch wurde auch ein ganz weites Publikum mit diesem Song auch vertraut, dem Dylan-Klassiker. Aber eine andere Coverversion, die ich persönlich ganz großartig war, einen Hit hat er auch damit, mit einer Coverversion von We Can Work It Out von den Beatles. Das hat er zu einer Soul-Nummer gemacht.
Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my
auf demselben Album ist ein Song, der schon den religiösen Charakter, den man bei Stevie auch immer hat, betont. Ein Song, den er auch nicht selbst geschrieben hat. Heaven Help Us All. Mit einem sehr, sehr schönen Refrain. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Der war aber auch, sagen wir mal, kennzeichnend, weil Stevie ist ja diese Mischung aus weltlicher Soulmusik und er hat auch immer dieses Gospelgefühl dabei, auch in den 70er Jahren dann, wo man denkt, ja, es könnte auch in der Kirche jetzt stattfinden. Und das zeigt aber auch irgendwie, wie ehrlich diese Musik war, wie nah am Boden, also bei den Leuten.
Ich finde das erstaunlich, weil ich will es jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, Motown und die Kritik an Motown, aber bei vielen Sachen war eben auch da, sagen wir mal, eine Kommerzialisierung irgendwie stand da klar im Vordergrund. Und dieses hat ja in dem besten Sinne dann wirklich Seele oder Persönlichkeit oder so etwas in der Art, ja. Tiefe, sagen wir mal.
Mhm, genau, das ist genau das Richtige, denn das hat man Motown ja immer vorgeworfen. Also ihr denkt ja nur an Kommerz. Man nannte sich ja auch The Sound of Young America. Also man wollte wirklich nicht mehr für Schwarze irgendwie Musik machen, spezielle, sondern man wollte eben für das gesamte Pop-Publikum in Amerika Musik machen. Das ist ja auch einigermaßen gelungen, aber machten die Künstler aber irgendwann nicht mehr mit, weil sie mussten immer das singen, was ihnen vorgeschrieben wurde. Sie hatten wenig Möglichkeit überhaupt über die Songs, die wurden ihnen vorgeschrieben. Und da sind dann viele Künstler weggegangen, also Martha and the Vandellas und andere haben die Firma verlassen und die wurden dann kritischer. Marvin Gaye zum Beispiel, der dann irgendwann auch Anfang der 70er Jahre gesagt hat, hier, also das mache ich jetzt nicht mehr mit, ich möchte nicht mehr mit meiner Partnerin irgendwie über meine Liebessehnsüchte singen, die mir jemand aufgeschrieben hat, sondern er hat dann selbst eben dieses großartige Album gemacht, What's Going On, das sich irgendwie mit der sozialen und politischen Lage in den USA beschäftigt hat.
Aber das war ja in der Tat dann auch die Zeit dafür. Wir haben in unserer eigenen Folge über Black Music Matters ausführlich darüber gesprochen und da knüpfen wir ja genau an jetzt. Also in diese Zeit, Ende der 60er Jahre, James Brown, Respect Aretha Franklin, Marvin Gaye, Jill Scott Heron, das geht ja über ein paar Jahre sozusagen, Curtis Mayfield, wo eben innerhalb der Soul oder auch der Pop-Soul-Musik eben politische, gesellschaftskritische Themen angesprochen wurden und das dann auch zum Gefäß dafür wurde.
Ja, das ist dann auch an Stevie Wonder nicht vorbeigegangen. Also er selbst hat sich ja emanzipiert. Er ist 20 geworden, er wusste mit 21, dann bekomme ich hier meine Tantiemen.
Den Reibach.
Dann kann ich auch, das ist also auch eine gesetzliche Bestimmung gewesen, meine Verträge neu verhandeln, weil die Kinderverträge galten dann nicht mehr. Und das hat er dann auch geäußert und hat dann auch schon auf dem nächsten Album mehr dann die Regie übernommen. Das Album hieß dann ganz, ganz programmatisch Where I'm Coming From und zeigte also auch seine Betonung auf die afrikanische Vergangenheit, die soziale Lage der Afroamerikaner. Und da waren dann auch schon ein paar Songs drauf, die zum Beispiel Look Around, wo man wirklich auch merkte, hier, da ist jemand, der ist wach, der will auch, sagen wir mal, kritische Töne singen, der will nicht nur über Liebe und Freude singen, sondern auch über Dinge, die um ihn herum passieren. Das war kombiniert mit wunderschönen Liebesliedern, die er zusammen mit seiner damaligen Partnerin, Frau, später Syreeta Wright, geschrieben hat und auch gesungen hat. Syreeta war Sekretärin bei Motown, wollte aber eigentlich richtig Sängerin werden. Das hat man ja häufiger in Hollywood und auch in Detroit. Und Stevie kam mit ihr zusammen und schrieb mit ihr. Sie schrieb Texte, wunderschöne Texte. Sie kamen zusammen und waren dann auch verheiratet, allerdings nur anderthalb Jahre lang. Stevie hat auch ihr Soloprojekt produziert. Er hat auch ihr weiteres Album später betreut. Und diese Frau hat wirklich einen großen Einfluss auf ihn, auf seine Texte gehabt. Zum Beispiel, da gibt's auf Where I'm Coming From diesen wunderschönen Song If You Really Love Me.
You call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete.
Der auch dann ein großer Single-Hit wurde. Eine richtig tolle, schöne, fließende Nummer. Und man merkte schon, da will einer jetzt selbst bestimmen, was er macht. Er wollte raus aus dieser engen Mühle, die also Tamla Motown auch für ihn bedeutete. Also er ist dann zu Berry Gordy gegangen und hat gesagt, ich möchte raus aus diesem Vertrag, und hat dann auch einen Schnitt gemacht, ist nach New York gezogen. Und das war ja nun auch schon ein bedeutender Weg für diesen blinden jungen Mann, der dann gerade mal 21 wurde, nach New York zu gehen, hat da dann in einem Hotel gelebt und hat dann die Songs für sein nächstes Album geschrieben und gleichzeitig eben aber auch einen neuen Vertrag aushandeln lassen von einem weißen Anwalt, der wirklich mit allen Wassern gewaschen war. Und der Anwalt hat dann auch mit anderen Firmen verhandelt, weil natürlich war dieser Mann...
Ach so, um Angebote einzuholen?
Ja, er war natürlich extrem interessant als Künstler, um auch für andere Firmen tätig zu sein. War aber wahrscheinlich vor allem nur ein Scheingefecht, weil irgendwann kam er damit dann zurück zu Berry Gordy, und der machte dann einen Vertrag, der nun wirklich all das gewährte, was Stevie wollte. Also er konnte aufnehmen, wann und wie er wollte. Er bekam seinen eigenen Musikverlag. Er hatte die Entscheidungsgewalt und er bekam einen unendlich viel höheren Tantiemensatz, Prozentsatz, viel mehr als die anderen. Und das mit 21 war schon so ein Durchbruch praktisch. Das war bei Motown bisher nie der Fall gewesen, so etwas, dass ein Künstler sich so emanzipiert.
Wir sprechen heute über Stevie Wonder bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Diese Zeit Anfang der 70er Jahre, da hast du gerade schon gesagt, Marvin Gaye, What's Going On, ja, der hatte dann ja auch sich, sagen wir mal, so emanzipiert und hatte dann auch gesagt, ich will jetzt hier ein Album machen und ich mache nicht nur Hitsingles. Und so muss es ja dann auch bei Stevie Wonder gewesen sein, der quasi gesagt hat, ich will jetzt hier auch nicht nur die Musik oder aufnehmen oder die Sachen schreiben, sondern ich will auch den Inhalt komplett bestimmen. Mhm. Da muss man ja, na sagen wir mal, als Plattenchef auch ganz schön viel Vertrauen zu jemandem haben. Gut, die kannten sich lange, aber jemand mit 21 so viel auch zuzutrauen, das ist schon...
Er kannte dieses unfassbar große Talent, ihm blieb aber auch nichts anderes übrig. Es hat Berry Gordy bestimmt nicht richtig gefallen, was da passiert ist. Ihm hat diese ganze Aktion von Marvin Gaye auch nicht richtig gefallen. Der überragende kommerzielle Erfolg allerdings danach, der hat ihm ganz bestimmt gefallen. Und dann hat er das natürlich voll unterstützt, das Projekt. Hat dann eben aber auch mehr Freiheit gelassen für andere Bands wie die Temptations damals, die dann auch politische Inhalte in ihre Songs eingebaut haben. Bei Marvin Gaye war das so, ja, das war sein Projekt, What's Going On. Und danach ist er aber wieder eigentlich zurückgegangen auf die Themen, die ihn auch sonst beschäftigten, wie Liebe, Seele, Freude, hat weiter die Musik gemacht. Für ihn war das, sagen wir mal, ein Ausflug in die politische, soziale Welt. Bei Stevie Wonder bekam man den Eindruck, das fing gerade erst an. Where I'm Coming From war ein nicht hundertprozentig gelungener Anfangsversuch, aber bei dem nächsten Music of My Mind, da wurde es schon stärker. Und das merkte man, ist eine Entwicklung, die bei Stevie wirklich jetzt ganz, ganz klar da war. Er war ja auch noch viel jünger. Marvin Gaye war ja schon doch etwas älter. War übrigens Schlagzeuger und war auf den frühen Stevie Wonder Aufnahmen, war er der Schlagzeuger, auf den ganz frühen, ach, was so auch seltsam ist. Aber
das eben, Gefühl, man begegnet sich da immer wieder irgendwie.
Ja, aber er ist, ist eben dann Solist geworden, aber bei Wonder fing da jetzt eine Entwicklung an in einem Höllentempo, der machte dann also auch ein Album nach dem anderen und das war das Außergewöhnliche, die große Periode für ihn.
Ja, das muss man sich mal klar machen. Dann folgen, also wir machen das jetzt, hauen das jetzt ja nicht alles hintereinander weg. Wir gucken gleich noch im Einzelnen dahin. Aber dann kommen 72 zwei Alben raus, 73 eins, 74 eins und 76 ein Doppelalbum. Das ist sozusagen die sogenannte klassische Phase von Stevie Wonder mit diesen bahnbrechenden Alben, über die wir jetzt gleich noch im Einzelnen auch ausführlich sprechen wollen. Das ist eine Kreativität, ein Rausch geradezu. Das sucht seinesgleichen, finde ich so. Also ich wüsste jetzt nicht, es gab natürlich auch eine Phase, wo, ist jetzt irgendwie vielleicht auch Quatsch, das zu vergleichen, aber Bob Dylan hat auch mal drei Alben nacheinander gemacht, wo man sagte, das ist schon maßgeblich gewesen. Oder die Beatles hatten Revolver, Sgt. Pepper und Abbey Road oder so, ne? Das kann man jetzt schon mal so sagen, aber das ist schon unglaublich, finde ich.
Ja, ja, die Abfolge war schon erstaunlich, vor allen Dingen, weil er hier ja auch sich neu gefunden hat. Er hat ja, sagen wir mal, sich auch verabschiedet von der normalen Produktionsweise, sondern hat immer mehr auch eben Synthesizer eingebaut und Instrumente, die er selbst steuern konnte. Er war ja, sagen wir mal, ein Allround-Talent, hat auch früher schon ganz viel Schlagzeug auf seinen Nummern aufgenommen. Hier fing er das, machte er das nun zum Prinzip. Er nahm die Dinge alle alleine auf. Er spielte dann auch die Bässe auf dem Synthesizer. Und er hat es so erklärt, sonst musste er immer umständlich verbal erklären, wie er was haben wollte. Er musste anderen Musikern klar machen, hier, ich stelle mir das so und so vor. Er konnte es natürlich vorspielen auf dem Keyboard, er konnte es auf dem Bass vorspielen oder am Schlagzeug. Aber so war es für ihn viel einfacher. Es wurden für ihn spezielle Instrumente entwickelt, in der Zusammenarbeit auch mit zwei Freaks, die, muss man schon so nennen, die wirklich Computerfreaks waren. Malcolm Cecil und der andere heißt Margulev. Das waren Musiker, die aber eben an Synthesizern arbeiteten.
Robert Margulev, jetzt habe ich nachgeguckt.
Genau. Und die also für ihn einen speziellen Computer entwickelten, eine Dream Machine. Also Dinge, wo er Sachen sagen konnte, ich will den Sound, und konnte mit dem dann als Keyboard spielen. Er konnte also mit verschiedenen Sounds arbeiten, was früher eben nicht so gut möglich war. Und das hat auch seinen musikalischen Sound geprägt. Er ist also auf den beiden Ebenen, also auf der inhaltlichen, textlichen und auf der musikalischen Ebene Neuland, auf neues Land gegangen und hat neue Dinge entwickelt, ist also praktisch in ganz neue Bereiche vorgestoßen. Und das in dieser Kürze der Zeit war schon wirklich erstaunlich.
Malcolm Cecil und Robert Margulev, das sind eben zwei Synthesizer, Tüftler, Pioniere, die, ich glaube, der eine war Musiker, der andere war eher Ingenieur, aber das sind die, die unter dem Namen Tonto dann auch später ja sehr bekannt geworden sind.
Ihre Band, ihr Projekt hieß Tontos Expanding Headband, was so lustig ist, weil Headband ist natürlich auch irgendwie eine Bandana, ein Kopf, ein Band um den Kopf, also diese Kopfband, das war schon eine ganz, ganz spannende elektronische Neuentwicklung, die sie da gemacht haben und haben das dann mit Stevie geteilt, waren praktisch dann auch als Co-Produzenten tätig auf den kommenden Alben und haben ganz viel dieser Sounds mitentwickelt und waren für Stevie Wonder wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Wie gesagt, das machte ihn autark. Er war nun wirklich ständig in der Lage, alles selbst aufzunehmen, zu jeder Zeit. Und Stevie Wonder war nun auch einer, der nicht so unbedingt sich an Zeiten hielt. Das heißt, dieses, ja, du musst jetzt um 11 Uhr morgens im Studio sein und dann machen wir das. Er arbeitete anders. Er arbeitete 24 Stunden vielleicht durch und ging dann nach Hause und machte dann nochmal weiter. Das sagte Syreeta Wright auch. Das war auch einer der Gründe, warum diese Ehe kaputt gegangen ist. Der war mehr mit der Musik verheiratet und ist praktisch zu Tag- und Nachtzeit immer in Aktion gewesen und konnte das nun eben auch, weil er diese Geräte nun hatte und war nicht abhängig von Studiotechnikern oder anderen Musikern. Und das war nun eine Errungenschaft, die er wirklich umsetzte in diesen großen Alben. Und,
hören wir mal ein bisschen was aus, ja, Music of My Mind, unbedingt. 1972, vielleicht Superwoman. Das hatte auch direkt mit seiner Frau zu tun, glaube ich.
In der Tat. Mary wants to be a superwoman, but is that really in her head? But I just wanna live each day the love for what she is. Is that really in her mind? And all the things she wants to be, she needs to leave behind. But very well, I believe I know you very well. Wish that you knew me too very well. And I think I can deal with everything going through your head.
Man hört dann diese Technik auch gleich, ne? Man hört das gleich, wie er das einsetzt und hört man diesen Bass auch, der eben dann jetzt kein E-Bass ist in dem Sinne.
Nee,
das hört man dann sofort irgendwie.
Also die Mischung mit E-Piano, Gitarren ließ er dann immer gerne auch noch von ganz, ganz tollen Spezialisten spielen. Aber ich wollte noch mal kurz zum Text hier gehen. Da hat er wirklich ein Lied über diese Trennung auch geschrieben. Diese Mary, das steht für Syrita. Und der Stier ist das Sternzeichen von Stevie Wonder selbst. Also der Text geht so: Mary will eine Superfrau sein und den Stier herumstoßen. Meine Frau will eine Superfrau sein. Ich musste auf Wiedersehen sagen. Ich kann nicht den ganzen Tag weinen. Als der Sommer kam, warst du einfach nicht da. Nun ist der Sommer vorbei und die Liebe ist fort. Wo warst du, als ich dich brauchte? Im Winter. Also eine Mischung aus Trauer, Schmerz, aber auch: Es geht so nicht. Also, du willst zu viel von mir und ich will das machen, was ich gerne machen möchte.
Sie hatte eine Solokarriere im Grunde genommen nachher.
Ja, sie hatte dieses erste Album, Syrita, und dann Stevie Wonder Presents Syrita ist das zweite Album, ich glaube aus dem Jahr 75, und auch relativ erfolgreich und einfach eine ganz, ganz wichtige Person. Frauen waren sowieso immer sehr, sehr wichtig für Stevie, anscheinend schon in jungen Jahren. Er hat insgesamt, wenn wir es mal zählen, 9 Kinder von 5 oder 6 Frauen. Ganz wichtig war für ihn dann auch die nächste Frau, die Simmons mit Nachnamen hieß, auch aus dem Büro von Motown. Das war wohl dann,
wo man die Leute kennenlernen konnte.
Ja, Elite-Partner. Und die dann mit ihm ein Kind hatte, Aisha, die dann später eine große Rolle noch spielte in dem großartigen Song Isn't She Lovely.
Gut, das hören wir uns noch genau an, weil da ist sie ja dann auch sogar noch zu hören.
Ja.
Ein Song wollte ich noch anspielen, und zwar Evil von Music of My Mind, 1972.
Ja. Evil, why have you engulfed so many hearts? Evil, evil, why have you destroyed so many minds? Leaving room for darkness, where lost dreams can hide. Evil, why do you infest our purest thoughts with hatred? Evil, why have you stolen so much love? Leaving everyone's emotions lost and wandering free. Evil, why have you taken over God's children's eyes? Evil.
Ja, das hat natürlich was Gospelartiges und man merkt, er hat eine Botschaft, die er verkünden möchte. Es treibt ihn etwas anderes an, als nur einen guten Song abzuliefern.
Ja, hier das Böse, das die Liebe gestohlen hat, praktisch so viel Schaden angerichtet hat, die Liebe zerstört hat. Das ist ein Thema, das ihn echt umtreibt. Aber gleichzeitig kann er immer noch Freude und Spaß ausdrücken. Zum Beispiel ein paar Songs davor, Happier Than the Morning Sun. Das ist so ein sonniger, wunderschöner Song. Also das verbindet Stevie Wonder eben einzigartig. Er kann ganz zart und sanft singen, dann wieder überschäumend freudig und auch manchmal sehr, sehr hart und druckvoll. Und das ist eine Eigenschaft, die wirklich also kaum ein Künstler in solcher Ausprägung hat, in diese Variationsbreite.
Wann hast du den zum ersten Mal im Konzert gesehen?
Das erste Konzert war spät. Das war erst dann schon 74, so spät dann auch nicht. Das war, als er, genau, nach Inner Visions, kam er nach Bremen, nahm für den Musikladen, eigentlich nahmen die Leute dann immer nur ein, zwei Stücke auf, aber hier wurde ein ganzes Konzert, eine Stunde gespielt. Und man war in diesem Fernsehstudio, wo Beatclub und Musikladen produziert wurden von Mike Leckebusch. Man war da hautnah dabei. Man stand wirklich davor mit vielleicht 50 Leuten und hat gesehen, wie das gemacht wird. Mit seiner klasse Band Wonderlove heißt die Band. Mit Reggie McBride war der Bassist, das weiß ich noch. Also das war fantastisch. Und was mich besonders fasziniert hat, Stevie zu sehen, der hat Finger, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, noch ein Glied mehr an den Fingern
also
als andere.
Also so lang, die Finger, oder
wie? Extrem lang und biegbar. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Und so lag der dann auf den Tasten und konnte Sachen greifen, auch in einer Breite, die andere Menschen gar nicht hinbekommen. Und dazu dann auch eben diese funky Sachen. Also bei Superstition muss er natürlich diesen Klavinettbeat, diese unfassbare Phrase immer spielen, gleichzeitig singen. Also eine überragende Qualität an Musikalität war da zu sehen. Also komplett umgehauen hatte mich das. Und er singt dann natürlich, wenn er live singt, dann noch intensiver. Also es ist fast nicht zu glauben, aber das ist dann noch viel besser, besonders in so einer intimen Atmosphäre. Und dann gab es noch andere Gelegenheiten, die waren aber dann alle später. 1980 war das nächste dann in London, im Wembley Arena, dann ein großes Konzert, aber da auch überschäumende Reaktionen auch vom Publikum. Das kann er eben auch. Er kann die Leute animieren und so zu seine Melodien mitzusingen und so. Das ist kein Künstler, der sagen wir mal, introvertierter am Keyboard sitzt, sondern der auch kommuniziert, obwohl er eben das nicht sieht. Aber er spürt es natürlich, das Publikum. Und es ist für ihn so geregelt, dass er die Keyboarder und alle Sachen sofort ohne Probleme erreichen kann. Also er hat keine Probleme, dass er eben als Blinder irgendwo rum sucht oder so. Nein, das ist wunderbar organisiert.
Damals nach dem ersten Album in dieser Phase, Music of My Mind 1972, also die waren dann auch erfolgreicher als Where I'm Coming From 1971. Yeah. Dann setzte er auch ein, also nicht nur, dass man dachte, das ist ein großes Talent oder dass er große Hits schreiben kann, das hatte er vorher ja nun schon diverse Male gemacht, sondern auch, dass es als, also das ist eine Frage jetzt, dass es als Album wahrgenommen wurde?
Ja, doch schon. Also das war für ihn ja auch irgendwo besonders wichtig, hier ein Statement als Album zu machen. Auch der Titel Where I'm Coming From sagte schon vieles. Music of My Mind war ja nun keiner dieser Tracks, die Tracks hießen nicht so, sondern das war das Thema. Das, was in mir vorgeht, will ich euch geben und zeigen. Und das nächste Album, Talking Book, umso mehr dann, ne? Das Buch, natürlich auch ein Talking Book, weil als Blinder hast du natürlich sprechende Bücher, bekommt eine ganz andere und noch tiefere Bedeutung. Und nein, das war schon ganz klar, ein Albumkünstler, weg von der alten Philosophie, wir machen einen Hit, dann ein paar andere Songs, die nicht so wichtig sind auf das Album. Nein, hier ging es darum, um die Einheit des Albums, um die Qualität aller Songs.
Wir hören noch mal ein bisschen was aus Superstition, um noch mal zu würdigen, was der da anstellt. Das muss man sich mal echt klar machen.
Stick.
Ich weiß nicht, ob die Firma Honer das wollte. Was aber, er damit gemacht hat, ist doch der Hammer, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, das hat sie extrem gefreut. Es hatte sie schon gefreut bei den Beatles, die ja das auch sehr prominent eingesetzt haben, das Instrument. Also das hat das Instrument weltbekannt gemacht und, glaube ich, für viele Verkäufe gesorgt.
Aber das ist ja sehr, sehr auffällig, wie sagen wir mal, wie perkussiv er spielt.
Ja.
Wie viel er wirklich mit seinen Fingern macht, was ja so zum Rhythmus beiträgt. Man denkt, da singt irgendeine Art von, sagen wir mal, ja.
Heutzutage würde es programmiert.
Ja.
Und durchgezogen. Nein, das wurde so gespielt. Und ja, das war schon außergewöhnlich. Und das Lustige an dieser Nummer ist, lustig in Anführungsstrichen, ist, er hatte das eigentlich für Jeff Beck geschrieben. Er hatte gesagt, Jeff, die hatten sich kennengelernt, Jeff Beck, der Ausnahmegitarrist, der dann auch eine Solo-Band hatte, Jeff Beck Group, bei der Rod Stewart früher gesungen hat und so weiter. Und er hatte gesagt, Jeff, für dein nächstes Album schreibe ich dir ein tolles Stück und so, spiel das auch mit und so, und das sollte Superstition sein. Und Beck hat es auch aufgenommen, fand es ganz toll und so. Aber Stevie hat gesagt, ja, ich habe es aber auch selbst aufgenommen. Und er dachte eigentlich, dass Beck es erst veröffentlicht, in seiner Version, aber irgendwie kam es dazu nicht. Und dann fand Tumblr Motown, dass das eine super Single wäre und hat ihn überredet, gesagt, okay, lass uns das doch rausbringen als Anreizer für das Album Talking Book. Und natürlich war Jeff Beck tödlich beleidigt und hat also wirklich erstmal mit ihm nicht geredet. Und dann hat Stevie gesagt, ja, ich schreibe dir ein anderes Stück. Hat dann auch später, Jahre später, ein Stück für ihn geschrieben. Das war natürlich nicht vergleichbar mit dieser Qualität. Dann gab es aber auch die Aktion, dass um Stevie auch beim weißen Publikum, beim Rockpublikum bekannter zu machen. Denn das war ja echt eigentlich eine Rocknummer, Superstition, eine Funk-Rock-Nummer, die beim weißen Publikum tierisch gut ankam. Ich kann mich noch erinnern, wie die Leute auf einmal, wenn die Nummer kam und man ging hier in die, was immer Clubs heute heißt, Diskotheken oder in die Läden und dann die Nummer kam und so, boah, die Leute waren angefasst und angereizt, also aufgereizt und wollten unbedingt tanzen. Und um das Publikum zu bekommen, wurde Stevie gebucht auf die Tournee der Rolling Stones. Er war das Vorprogramm für eine Amerika-Tournee. Und das hat ganz, ganz viel für ihn bedeutet und hat auch ihm viel, viel neue Zuhörer und Zuschauer und Fans gebracht und war wirklich auch der Durchbruch, denn Talking Book wurde ja nun ein Monstererfolg als Album, das eben inhaltlich diese großartigen Funknummern hatte, aber auch eben ein Stück wie Big Brother. Big Brother war ja nun doch schon ein sehr, sehr politischer Song. You say that you're watching me on the telly. See me go nowhere. Your name is Big Brother. You say that you're tired of me protesting. Children dying every day. In Big Brother singt er, ich lebe im Ghetto, du besuchst mich nur zur Wahlzeit. Das ging an weiße Politiker. Eines Tages werde ich auf meine Füße kommen. Wir leben in einem Haus so groß wie eine Streichholzschachtel. Bei uns sind die Wanzen zu Gast. Du hast unsere Anführer getötet. Also in Bezug auf Martin Luther King. Du hast unsere Anführer getötet. Ich brauche nichts gegen dich zu tun. Du treibst dein eigenes Land ins Verderben, wenn du so weiter Politik machst. Also das waren schon harte Töne, auch auf diesem Album Talking Book schon. Nicht nur eben guter, super Funk mit tollen Songs, aber auch mit anderen großen Nummern. Was für ein rundes Album. Das war also als Einheit noch viel eindrucksvoller als Music of My Mind. Und erschien übrigens im selben Jahr. Also kaum 6 Monate dahinter.
Also ein unglaublicher Fleiß.
Ja, war ein Wahnsinn. Da war zum Beispiel so Songs wie Blame It on the Sun oder Maybe Your Baby, das von vielen Songs später gecovert wurde. Und natürlich ein Superhit am Anfang. Dieser hier. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart.
Dieses Lied kennt die ganze Welt, You Are The Sunshine Of My Life. Ungewöhnlich, das ist ja der erste Song auf Talking Book, diesem Album aus dem Jahr 1972, dem zweiten Album in diesem Jahr von Stevie Wonder, wie wir gerade schon gesagt haben. Und es singt am Anfang gar nicht Stevie Wonder.
Ja, man ist erst verblüfft. Es ist einer der Sänger, die oft im Chor gesungen haben, später dann auch bei ganz, ganz vielen Tausenden von Superhits. Jim Gilstrap heißt er. Und ist, glaube ich, erst kürzlich gestorben. Ich bin nicht ganz sicher, aber. Und dann kommt eine Frau. Und dann kommt erst Stevie, ne? Und
genau. Aber ich meine,
die Frau, ist das Syreeta eigentlich?
Nee,
ich bin da nicht ganz sicher.
Es ist nicht
Syreeta,
nein. Lani Groves heißt die Dame.
Ach, Lani Groves, auch eine berühmte Background-Chorsängerin. Hier, das war wirklich ein sozialer Move. Die Kleinen von hinten nach vorne.
Nein, das tut ja diesen Zauber dieses Songs überhaupt keinen Abbruch. Nee. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, da wird ein Mikrofon irgendwie weitergereicht.
Ja.
Und es strahlt eine Wärme aus. Das hast du vorhin ja schon gesagt. Dieser Song bringt, jetzt heißt es auch noch Sunshine of My Life, aber er bringt die Sonne wirklich rein. Und das ist übrigens ein Effekt, den man, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, als du erzählt hast, wir nehmen eine Folge auf oder zwei Folgen zu Stevie Wonder auf. Jedem, dem ich erzählt habe, die nächste Folge Abendpop ist über Stevie Wonder, sagt alle, oh, wie toll. Alle, die Welt liebt Stevie Wonder, ja. Bei anderen Sachen würde man sagen, okay, Prince ist nicht so mein Ding oder finde ich nicht so spannend oder so, aber bei Stevie Wonder ist für alle auch was dabei,
ja,
oder?
Ja, das ist nämlich genau das Geheimnis. Es ist wirklich echt unheimlich vielfältig, was er gemacht hat. Auf jeder Ebene. Es gibt wirklich keinen, der könnte eine schmachtende Ballade singen. Später hat er das ja noch öfter getan, wo also ein Drei-Symphonie-Orchester mitspielen, mit vielen Geigen. Aber auch gleichzeitig eine ganz straighte, knallige Funknummer, wo wirklich Earth, Wind & Fire sich umdrehen würden und sagen, oh, das ist aber gut. Und insofern, diese große Variationsbreite, die der Mann hat und noch viele Sachen dazwischen, das ist einfach das Geheimnis. Ne? Er hat zum Beispiel hier auf diesem Stück, auf Talking Book, I believe when I fall in love, it will be forever, ist eine hymnische Ode an die Liebe. Also wenn ich mich verliebe, dann ist es wirklich für ewig und so weiter. Und das natürlich bei Stevie sicher häufiger vorgekommen ist, dass er gesagt hat, das ist sicher für ewig, auf ewig. Aber das ist auch wieder mal so eine Melodie, die sich wie eine Spirale nach oben in den Himmel so heraufzieht und dreht. Also dieses Geheimnis hat er, dass er einfach hymnische Songs schreibt. Und das
sind ja komplexe Lieder, trotzdem gehen sie aber unglaublich ins Ohr. Das ist ja irre, wie das so hängen bleibt, weil diese Melodien sind ganz geradezu, die feiern dieses Lied ja immer.
Ja, wenn man das aber dann mitspielen will mit den Harmonien und den Veränderungen, die er da greift auf dem Piano, da kommt man schnell ans Ende. Das ist das, das Komische. Das ist dann schon nicht ganz so einfach, das ist richtig.
Bitte, man kann das beurteilen, Peter, du kannst es ja beurteilen, weil du selbst an den Tasten
oft gescheitert bin.
Das will ich so nicht sagen, aber auf jeden Fall kennst du dich da natürlich aus. So, wir kommen dazu, dass dieses Album Talking Book 72 ist ja eine unglaubliche Erfolg gewesen. Es hat also sehr viel verkauft, aber es hat auch sehr viel Grammys zum Beispiel bekommen.
Ja, es ging da ja reihum. Ich glaube, er hat 3 Jahre hintereinander immer das Album des Jahres gewonnen. Das gab es bisher noch nie. Innerhalb von 4, 5 Jahren hat er 10 Grammys gewonnen. Also eine unfassbare Welle von Erfolg, nicht nur kommerziell, in Hits. Ein schwarzer Popkünstler, der so extrem erfolgreich war, das gab es damals eigentlich nicht.
Mit Talking Book ist ja lange noch nicht alles erzählt zu Stevie Wonder und auch nicht zu dieser klassischen Phase, die Stevie Wonder Mitte der 70er Jahre hatte. Ich wollte mal mit einem Zitat, ich weiß leider nicht, von wem es ist, quasi ans Ende dieser einen Folge kommen. Man versteht Stevie Wonder nicht, es sei denn, man ist Stevie Wonder. Er ist schon auch ein Mysterium an Kreativität und an, ja, wie soll ich sagen, an Musikalität, oder?
Ja, es ist voller Geheimnisse. Auch inhaltlich weiß man manchmal nicht, was er meint. Er hat oft Worte aufeinander getürmt, auch Schlagworte, wo ihm dann nachher vorgeworfen wurde. Du erzählst ja in den Songs gar keine Geschichte oder so. Man weiß nicht genau, was meinst du, aber er drückt einfach Gefühle aus. Er drückt Gefühle, Sehnsucht nach Liebe oder eben Entzug von Liebe. Dinge, die eben nicht gut in der Welt sind, die prangert er an. Er singt von Hoffnung und das spürt man einfach. Und ich kann dieses Zitat, das du gerade gesagt hast, gesagt hat, nicht so ganz verstehen, weil ich kann trotzdem ihn nachempfinden, obwohl ich nie so sein könnte wie er, weil er einfach so ein Genie und so eine Masse von Melodien und Schönheit, musikalischer Schönheit im Kopf hat, die können wir nicht nachvollziehen, aber wir können sie genießen. Und das ist das Geheimnis.
Auf jeden Fall, er erreicht die Menschen ja. Und das sehen wir auch dann in dieser zweiten Folge, die noch vor uns liegt. Da geht es dann weiter in dieser klassischen Phase. Weitere große Alben folgen, zum Beispiel das bahnbrechende Songs in the Key of Life, aber auch später in den 80er Jahren Hotter Than July mit vielen, vielen, ich möchte sagen, man möchte das fast anpreisen und die besten Hits für alle ganzen Jahre. Das ist natürlich albern bei Stevie Wonder, weil so viele reiche Lieder kommen. Und darüber macht es bestimmt Spaß, die nächste Folge noch zu sprechen. Für jetzt erstmal vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
Donald Trump.
I like that.
Joe Biden.
Good afternoon.
Mein amerikanische Familie.
Und ich. Ich bin Ingo Zamperoni.
Und ich bin Jennifer Bourguignon.
Und zusammen machen wir den Podcast
America, wir müssen reden.
Und da gibt's viel zu besprechen.
We will make America great again.
Allen voran die Tatsache, dass, so wie das Land, auch unsere amerikanische Familie politisch sehr gespalten ist.
Mein Vater ist Anhänger der Republikaner.
Und du wählst schon immer die Demokraten.
Darüber reden wir im Podcast und jetzt reden wir auch mit Ihnen.
Und zwar am 22. September auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg um 18 Uhr im Imperialtheater.
Wir freuen uns auf Sie.